Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 70. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unserer Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm auf und hinter der Bühne agieren. Am Mikrofon für FreeFM in den kommenden 60 Minuten ist Rainer Markus Walter und wir haben auch bei dieser 70. Ausgabe wieder zwei Gäste bei uns im Studio, zwei Schauspieler aktuell an unterschiedlichen Bühnenproduktionen zugange. In Vorbereitung für das Musical La Cage aux Folles befindet sich Stefan Clemens. Er wird in einer der Hauptrollen als Nachtclubmanager Georges, nehme ich mal an, dass es so gesprochen wird, sein sängerisches und komödiantisches Talent unter Beweis stellen. Herzlich willkommen, lieber Stefan Clemens. Grüß dich.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Zweiter Gast im Studio ist Nils Willers. Er ist gebürtiger Hamburger, zaubert derzeit unter anderem als Weihnachtsmann in Peterchens Mondfahrt klein und groß ein Lächeln auf die Gesichter. Und bevor er mit Peter auf den Mond landet, ist er schon ganz schön rumgekommen. Stationen waren unter anderem San Francisco, Buenos Aires, New York, Santiago de Chile und Barcelona. Das klingt ziemlich spannend und darüber muss er uns heute natürlich was erzählen. Willkommen bei FreeFM, Nils Willers. Moin, moin.
Moin, moin, sage ich. Hummel,
wie der Hamburger sagt. Ne? Wie der Hamburger sagt, genau. Ja. Ihr seid beide vor Ulm am Landestheater Detmold engagiert gewesen oder zumindest auch öfter mal gespielt, habe ich gesehen. Das heißt, ihr kennt euch wohl schon länger. Seid ihr dann auch schon mal gemeinsam auf der Bühne gestanden?
Einmal.
Ja, Stefan. Einmal in
Tom Sawyer.
Im Tom Sawyer, genau.
In Tom Sawyer, ja. Und Huckleberry Finn.
Wer war Huckleberry Finn? Wer war Tom Sawyer?
Weder noch. Wie hieß du noch? Deine Rolle war
Muff Potter.
Muff Potter.
Genau. Und die Witwe Douglas.
Und Witwe Douglas, ja, stimmt.
Eine Paraderolle.
Ja, eine Paraderolle, sehr schön. Ja, ich hatte mehrere kleine Rollen. Ich war ein Zehnjähriger.
Ah ja.
Dann war ich der Sheriff. Was war ich denn noch? Ich weiß es nicht. Es war so ein buntes Konglomerat verschiedener Rollen in einem Stück, wie das so oft ist am Theater, dass man dann irgendwie gerade bei einem Musical verschiedene Rollen spielen muss. Dieses Mal ausnahmsweise mal nicht. Dieses Mal ist die
Hast
Rolle
du wirklich nur eine?
Durchgehend okay. Der Georges, der Nachtclubbesitzer.
Georges,
habe ich das richtig gesagt?
Ja, klar.
Ja, ich glaube, Hauptrollen, die splittet man dann nicht nur, dass der Hauptakteur dann nochmal fünf andere spielen muss.
Das
kommt irgendwie
auch,
komisch. Ne? Wird auch hektisch mit umziehen und so. Ne?
Das wird es auch, das wird es trotzdem. Also das, trotzdem. Ja, vor allem für meinen Kollegen, also für die, oder zumindest die Person, die meine Frau, / Mann spielt, der muss sich 1000-mal umziehen. Ich muss mich nur 3-mal umziehen.
Ja, gut.
Oder vielleicht auch mehrmals. Ich weiß nicht, wir haben noch keine Hauptproben gehabt, die kommen erst am Mittwoch.
Die kommen erst, also bis jetzt spielt er noch normal in
Klamotten. Ich habe drei verschiedene Kostüme. Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ich die dann auch nochmal weg. Aber bei mir sind es vielleicht 4 bis 5 Umzüge. Und gerade bei meinem Kollegen Markus Hottgenroth, der hat, glaube ich, noch so das Dreifache an Umzügen. Ja. Aber wir werden sehen, wie es am Mittwoch, das ist nämlich die erste Hauptprobe, wie es da läuft.
Ihr musstet
21.11.
Aha, das ist schon mal eine Werbung. 21.11. Ja,
kommen Sie am 21.11. ins Theater.
Das machen wir dann später.
Ja, ich weiß, aber man kann es nicht oft genug sagen. Es wird aber schön.
Ich bin sehr gespannt drauf. Dann hast du bis jetzt noch nie eines deiner Kostüme angehabt, oder?
Doch, bei den Anproben natürlich. Also
doch,
bei den Anproben, die müssen ja dann passen. Wenn wir die am Mittwoch anziehen, dann soll ja nicht der Arm, oder dann sollen nicht die Finger nur 2 Zentimeter rausgucken. Also das stimmt, die sind dann alle so zusammen. So. Die werden gerade geschneidert, beziehungsweise wir hatten vor einer Woche nochmal Anprobe, dann wird geschaut, wie weit sind die Kostüme, sitzen die gut oder muss da noch was weggenommen werden oder hat man in der Zeit vielleicht zugenommen oder abgenommen.
Tja, wer weiß. Ne?
Und dann muss also
kriegst das dann strengen Diätplan dann ab der Anprobe.
Nee, das gibt es eigentlich nicht. Manchmal, man muss schon manchmal aufpassen. Oder ich weiß das noch, in Detmold war einmal ein Stück lag, ein halbes Jahr. Und da hatte ich wirklich in der Zeit richtig viel abgenommen. Da passte kein Kostüm mehr.
Da hat es geschlabbert.
Ja, da hat es geschlabbert. Jetzt schlabbert es eher nicht.
Nils, du hast nur ein Kostüm an, oder beim Peterchens?
Nein, ich habe auch mehrere Rollen.
Echt? Also auch mehrere Rollen?
Ja, mehrere Rollen.
Ja, okay.
Sandmann, Weihnachtsmann, Mondmann. und Vater. Männer. Also und das Vater. Sind alles Männer, natürlich.
Also es ist anders wie bei Ihnen.
Ja so. Ja. Okay, ich war mal der Eismann im Peterchens Mondfahrt.
Der Eismann? Mhm. Der kommt da drin vor?
Ja, in dem Original.
Im Original?
Ja.
Wusste ich gar nicht.
War ich der Eismann?
Kannst mal sehen, hier kann man noch was lernen bei Radio Free FM. Ne?
Genau.
So, bevor wir jetzt gleich ausführlich mit euch beiden sprechen und ganz viel Neues vielleicht auch über Eismänner und Mondmänner und was auch immer erfahren, machen wir einen ganz kurzen noch Musikbreak. Die Plattform auf der 102,6 Megahertz heute in unserer allmonatigen Reihe rund ums Theater Ulm und mit zwei Gästen. Wir beginnen mit Stefan Clemens. Stefan, du hast in Düsseldorf studiert. Was weiter zurückgeht, habe ich bisher ehrlich gesagt noch gar nicht rausbekommen. Wo bist du denn eigentlich geboren?
Ich bin geboren in Krefeld-Uerdingen, also ich bin ein bisschen Lokalpatriot. Uerdingen ist so ein kleines Rheinstädtchen, gehört seit 1929 zu Krefeld. Also deswegen, ich bin in Krefeld geboren, aber da ich im Stadtteil Uerdingen geboren worden bin, sage ich auch immer gerne, dass ich Uerdinger bin. Du gibt's ja auch den Schnaps, Uerdinger Schnaps. Oder die Uerdinger Bahn gibt's, glaube ich, auch, weil es gibt eine Waggonfabrik in Uerdingen und gibt irgendwie das Uerdinger Bähnle fährt doch irgendwo hier in Baden-Württemberg.
Oh, das. Hast mich jetzt kalt erwischt.
Ja, ja, ich habe nur, also das habe ich mal zufällig in der Zeitung gelesen, habe mich sehr gefreut, dass hier die Uerdinger Bahn, das wird der Uerdinger Schienenbus, so heißt das, der Uerdinger Schienenbus fährt hier irgendwie rum.
Da, daher sollte man diesen Ort dann kennen, auch als Süddeutscher.
Ja, muss nicht. Oder man kennt, also früher, ich meine, Bayer Uerdingen, heute KFC Uerdingen immer wieder, jetzt dritte Liga, war mal deutscher Meister 1985.
Ja, das tolle
Mannschaft.
Manchmal bei Mannschaften geht das ganz schnell. Also bei Ulm ging das auch so ganz schnell.
Ja, die sind ja wieder, die kommen ja jetzt wieder, obwohl das ist ein komisches Management, was die da haben. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Aber immerhin doch schön, dass die jetzt in der dritten Liga spielen und hoffe auch bald aufsteigen werden.
Bist du Fußballfan?
Ich mag Fußball gerne. Ich bin jetzt kein Fan in dem Sinne, aber ich gehe schon gerne. Also zu gehe ich auch ins Stadion. Ich war auch hier schon zweimal im Stadion. Mhm. Da ist natürlich die Stimmung nicht so doll, also weil eben nicht so viele Leute da sind.
Ja, bisschen,
und trotzdem,
bisschen
deswegen die kommen, finde ich toll, finde ich super. Und ich, wie gesagt, wenn ich Zeit habe und Lust, dann komme ich auch manchmal, gehe ich auch manchmal hin.
Wie war denn das bei dir? Hat der kleine Stefan zu Hause auch schon großes Theater im Kinderzimmer gespielt?
Nee, glaube ich nicht, aber ich habe immer schon gern Quatsch gemacht. Und ich habe in der Schule, glaube ich, immer schon...
Klassenclown?
Jein, also es ist immer so ein Begriff, der Klassenclown. Wir waren so zwei Klassenclowns, glaube ich, oder drei, wir waren nochmal drei. Aber was ich immer gemocht habe in der Grundschule, fand ich immer im Lesebuch, wenn da verteilte Rollen waren, das fand ich immer super, dass man dann, der eine hatte die Stimme, der andere die, also wenn das dann auch gelesen wurde, so in der Grundschule. Irgendwie hat mich das fasziniert und dann habe ich, glaube ich, am Ende der Grundschule habe ich irgendwie mal eine Pantomime aufgeführt im Pfarrheim, wo dann irgendwie, ja, das war so eine Art Abschlussfest von der Grundschulzeit. Da habe ich irgendwie einen genervten Vater gespielt, der irgendwie auf sein Kind aufpasst und das Kind fängt an zu schreien. Also irgendwie habe ich da, obwohl ich keine Fähigkeiten von Pantomime hatte, irgendwie mir selbst so eine Pantomime zusammengestellt und ich weiß, dass das damals gut angekommen ist. Also es war eigentlich so mein erster öffentlicher Auftritt mit dieser, wahrscheinlich, wenn man das heute sehen würde, wahrscheinlich wäre es heute süß, wenn man es sähe.
Ja,
also das war sozusagen der erste Auftritt. Aber ich war jetzt nicht so übermäßig verkopft und immer im Spieltrieb, das war ich jetzt nicht. Ich war, glaube ich, eher auch so zum Teil ein eher stilles Kind. Aber so im Kopf ist immer dann doch, im Kopf ist doch viel. Das ist Quatsch, was ich sage. Genau, im Kopf hat doch viel stattgefunden, aber nach außen habe ich es nicht so gezeigt.
Mhm. Und wie bist du dann Richtung Theater gekommen? Hast du dann am Schultheater schon mal irgendwie mitgemacht? Oder?
Das kam relativ spät. Also ich hatte immer Lust, im fortgeschrittenen Jugendalter Statisterie zu machen und war dann in Krefeld am Stadttheater, habe ich dann seit Ende 84 oder 85, das weiß ich gar nicht mehr so genau, habe ich Statisterie gemacht, fand das auch super, bin da auch wirklich aufgegangen und dann war so ein bisschen so eine Initialzündung, war bei uns an der Schule in der Oberstufe, da wollte ich erst gar nicht rein in den Kurs und hat der Lehrer mich ein bisschen gedrängt, weil der irgendwie mal gemerkt hat, du spielst doch schön und so, hat er dann da komm doch mit in die Theatergruppe und da haben wir nämlich die Drei-Groschen-Oper gemacht.
Ah, ja.
Und das sehe ich sogar heute als mein erstes, also gut, der erste öffentliche Auftritt war diese Pantomime am Ende der Grundschulzeit, aber das erste wirklich richtig gute Stück, was ich, glaube ich, gespielt habe oder wo ich richtig, also was wirklich eine gute Inszenierung war an der Schule die Drei-Groschen-Oper, das war 1986 und da denke ich heute noch gern dran zurück und da habe ich den Peachim gespielt und das war wirklich großartig. Ich habe da irgendwie gemerkt, dass mir das Schauspielen schon gefällt, aber
okay.
Okay. Ich wusste damals gar nicht, wie man sich bewirbt. Wie macht man das? Wie geht man auf eine Schauspielschule? Und habe dann, weil ich auch Lust dazu hatte, weil mich das auch interessiert hat, nach dem Abi 87 habe ich erstmal fast zwei Jahre Zivildienst gemacht. Das war ja damals noch so, die 20 Monate. Und habe dann in Düsseldorf angefangen, Anglistik und Germanistik
zu studieren. Und Germanistik, wieso diese beiden Fächer?
Weil mich englische Sprache immer sehr interessiert hat und auch die deutsche Sprache. Ist auch bis heute so. Also das Studium sehe ich auch nicht als weggeschmissene Zeit. Ich habe es dann, wie gesagt, nicht weitergeführt. Und es war vor allem sehr wichtig, dass ich innerhalb des Studiums gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Ich will doch was anderes machen. Also etwas, was damit zu tun hat. Aber ich will doch in den praktischen Bereich gehen, weil ich gemerkt habe beim Studium, wenn es da um Theaterstücke ging, da waren die Leute immer sehr dröge drauf. Also nicht die Dozenten, aber so die Mitstudenten. Da habe ich so gemerkt, wenn man ein Gedicht vorlesen wollte, das wollte irgendwie keiner. Und ich habe so gesagt, ich würde am liebsten, wäre ich jetzt aufgestanden, hätte das versucht vorzutragen, wollte ich aber dann auch nicht. Wollte jetzt ja nicht jetzt hier der Typ sein, der da irgendwie sich jetzt hier hervorheben möchte. Aber ich habe da irgendwie gemerkt in diesem Jahr, du musst doch auf die Bühne. Das habe ich irgendwie wirklich, das war
das
so
war eine Art Katalysator. Das war dann auch Richtung Schauspielstudium zu gehen, oder?
Ja, das war wirklich die Entscheidung. Und dann hatte ein Schulkamerad von mir das auch auf der Schauspielschule geschafft. Und habe ich gesagt, wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Das war wirklich so. Also es war so ein bisschen so
schmeichelhaft für den Kollegen.
Ja, das war schon, also wie gesagt, es war so ein bisschen parallel. Also es reifte während des Studiums dann doch die Überlegung, eher praktisch mit Sprache umzugehen und mit Literatur. Und dann, wie gesagt, dann hatte der eine Kollege es geschafft auf der Schauspielschule in Stuttgart sogar. Also in Baden-Württemberg sind wir in Baden-Württemberg auch schon. Und dann habe ich gedacht, jetzt mal, also wenn der das schafft, also nicht, weil ich den doof fand, aber wenn der das schafft, dann schaffe ich das aber auch. Also ich bin dann mindestens genauso gut wie der.
Was waren denn deine Vorstellungen vom Leben als Schauspieler, bevor du angefangen hast zu studieren? Und wie unterscheiden sich diese von der heutigen Realität, beziehungsweise unterscheiden sie sich überhaupt?
Ich glaube, da ich ja damals mitbekommen habe, auch am Stadttheater Krefeld, gut, das waren damals, glaube ich, noch ein bisschen goldenere Zeiten, dass ein Schauspielleben sehr schön sein kann und dass das vor allem auch eine Erfüllung bringt, was Stücke angeht und was Miteinander angeht, dass das eben ein bisschen eine angenehmere Arbeit ist als beispielsweise, also in meinen Augen gesehen, als auf einem Amt. Gibt es bestimmt Leute, die gerne im Finanzamt arbeiten, die sind eben, keine Ahnung, dafür geboren oder haben zumindest unheimlich Spaß daran. Für mich wäre das nichts gewesen und ich habe damals gemerkt, das würde mir einfach wirklich Spaß machen, dass das jetzt ein Beruf ist, man hätte ja auch in den Film- und Fernsehbereich gehen können, ich habe auch mal ein bisschen Fernsehen gemacht, aber das ich sage ganz ehrlich, da verdient man zwar ein bisschen mehr, heute glaube ich auch nicht mehr so, ich bin da auch so gerade völlig raus, aber es ist einfach, also mir war klar, dass ich
die Bühne war,
dass die Bühne, dass ich irgendwie, dass ich halt gerne da in dem Bereich auch arbeiten möchte und dass mir das, glaube ich, das miteinander Spaß macht mit den Leuten und ich aber auch genau weiß, dass das nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass das auch ein Beruf ist, der viele Härten hat. Also das war mir, glaube ich, damals schon klar, deswegen hat mich die Praxis gar nicht so überrascht. Also ein bisschen überrascht hat sie mich schon, weil es dann doch härter ist, als man denkt. Aber mir war klar, dass das nicht jetzt ist. Und wenn du jetzt von der Schule kommst, dann machst du das, dann machst du das, dann wird alles toll. Das ist ja ständig ein Kampf. Also diese Vorsprecherei. Also man muss erstmal Glück haben und wahrscheinlich auch Talent, um auf eine gute Schule zu kommen, um den Beruf zu lernen. Und dann hört es ja nie auf. Dann muss man vorsprechen, um an Theater zu kommen. Und wenn man da gegebenenfalls nach zwei Jahren nicht verlängert wird oder selber sagt, ich möchte hier weg, ich möchte ein anderes Theater kennenlernen, weil ich irgendwie merke, ich komme hier nicht weiter, dann muss man wieder vorsprechen gehen. Wenn man überhaupt ein Vorsprechen bekommt, sind andere Fragen. Also irgendwie hört das nie auf. Ich habe jetzt ein paar Jahre lang, Gott sei Dank, nicht mehr vorsprechen müssen. Mal schauen, wie es so weitergeht in meinem Leben noch. Aber es kann sein, dass man bis zum Schluss immer den Leuten oder den Theatern oder wem auch immer beweisen muss, kannst du den Beruf überhaupt, auch wenn man ihn schon seit möglicherweise 30 Jahren ausübt. Das ist dann irgendwie manchmal ein bisschen seltsam.
Ich würde trotzdem mal ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast dein Studium damals dann in Köln begonnen, habe ich gelesen, und bist nach nur einem Jahr nach Rostock gewechselt. Schwer verliebt oder total unzufrieden?
Nee, das hat ganz spezielle Gründe. Wenn ich die Zeit habe zum Ausführen, ist das eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Ich habe damals Ich hatte damals erst in Saarbrücken bestanden, da gab es die Schauspielsparte noch und dann war das aber sehr traurig. Da haben, glaube ich, 15 Leute bestanden und 10 wurden genommen. Deswegen konnte ich da nicht anfangen. Das war die erste große Enttäuschung 1991 und dann hatte ich 92 bestanden in Rostock an der Schule und dann hieß es, die Schule wird dicht gemacht. Ja. Also so nach der Wende sollte alles umgestellt werden und es hieß dann so, wenn es die Schule weitergibt, dann kommt die nach Schwerin in die Landeshauptstadt und dann haben wir wirklich damals, also die Leute, die an der Schule waren, Dozenten, Studenten und auch so mal das Umfeld, das waren wirklich ein paar Leutchen. Ich sage jetzt mal 150 Leute mit den paar Studenten, die dann, oder ein paar von denen, die 92 dann auch bestanden hatten, haben wir dann, wie gesagt, getrommelt und die Leute motivieren wollen und haben demonstriert. Und haben, also ich habe nicht demonstriert, weil ich eben nicht vor Ort war, aber die Schüler haben, oder die Studenten haben demonstriert in Schwerin, in Rostock selber. Und ich habe Briefe geschrieben, unter anderem an Walter Kempowski, der ist ja auch ein bekannter Autor, der ist ja Rostocker. Und es hieß, damals wurden Interviews noch gegeben, so an andere Kollegen, die in Hamburg zu tun hatten. Ich weiß, einer hatte jemanden, den er vom Stern kannte. Also wir haben wirklich, es waren so ein paar Leutchen, haben eigentlich die Schule gerettet, muss man ehrlich sagen. Und die gibt es ja heute immer noch. Also man kann noch heute sagen, also gibt es ja jetzt, ist sie ja auch ganz toll, Hochschule der Künste in, wie gesagt, im Katharinenstift, ein ganz tolles Gebäude. Also wer Rostock kennt, die Hochschule für Musik und Theater ist da wirklich in einem fürstlichen alten Kloster drin, das ist vom Feinsten und da können wir ein paar Leutchen da, können wir uns glaube ich schon auf die Schulter klopfen, dass wir das damals eigentlich, dass wir die Schule eigentlich damals, ja, würde ich jetzt mal so behaupten, also wir haben natürlich nicht die Entscheidung treffen können.
Um die Schule gekämpft. Aber halt
wir haben um die Schule gekämpft und sie gibt es weiter noch. Und sie ist mit einer Stimme Mehrheit im Landtag, ist sie ans Netz, ist sie weiter sozusagen, oder ist sie ans Netz gegangen, als das war ja eine Außenstelle von der Hochschule für Musik und Theater in Berlin, Ernst Busch. Und die wurde dann als eigenständig, war dann eine Zeit Teil der Universität Rostock und ist dann als eigenständige Schule dann ein Jahr später ist sie dann, hat die dann sozusagen ihren Ursprung als eigenständige Hochschule gehabt. Und deswegen, jetzt komme ich nochmal auf Köln und ich hatte dann auch, das war die einzige Privatschule, wo ich mich beworben hatte, Theater der Keller. Das ist so eine renommierte Privatschule in Köln und da hatte ich auch bestanden und habe dann gesagt, okay, wenn jetzt Rostock nicht klappt, dann mache ich halt Köln und war sehr unglücklich da. Es gab so auch vernünftige Kollegen und es war auch gar keine schlechte Privatschule, muss ich sagen. Das Jahr habe ich da auch einiges gelernt, aber ich habe gemerkt so, ich möchte hier, glaube ich, nicht 3 Jahre bleiben, obwohl meine Eltern mir das finanziert haben, muss ich schon sagen. Also meine Eltern haben mir da auch sehr geholfen. Die haben mit Kunst nicht so viel am Hut gehabt, aber die wussten halt irgendwie, ich möchte das machen und dann sollte ich das auch tun. Und als dann das Telegramm aus Rostock kam, Schule geht ans, Studium kann beginnen, liebe Grüße, Karl-Heinz Adler, so hieß der damalige Leiter der Schule. Das war dann schon, also erstmal ein kleiner Schock und weil man hat es gar nicht mehr geglaubt, aber dann, ja, dann habe ich dann nochmal 93 in Rostock ganz von vorne angefangen. Das war mir das auch wert und ich habe es auch nicht bereut bis heute.
Die Plattform auf FreeFM, heute wieder mit einer neuen Ausgabe, die beste Droge der Stadt, tatsächlich bereits die 70. Ausgabe. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen, weil ich selber so erstaunlich finde. Und wir sind aktuell mit Stefan Clemens im Gespräch. Stefan, du hast eine Bühnenfigur parat, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts angesiedelt ist, aktuell am Theater. Ist das eine Epoche, die dich selber auch sehr fasziniert oder...
Des 20. Jahrhunderts?
Nein, Entschuldigung, ich habe jetzt, ich bin gerade gedanklich gesprungen. Du hast eine Bühnenfigur parat, die in den 20er Jahren angesiedelt ist, aber nicht am Theater Ulm.
Die da wäre?
Ich glaube, ich kann es dir insofern ein bisschen weiterhelfen, wenn ich jetzt einfach auf Play, auf den Player drücke und dann wirst du schon merken, was ich meine. Ja, die Comedian Harmonies, die Originalen mit dem Kaktus, mit dem kleinen grünen Kaktus. Ich glaube, das Stück heißt tatsächlich nur Kaktus.
Nee, mein kleiner grüner
heißt
Kaktus.
Das richtig so, okay. Dann habe ich das nur auf der MP3 hier als Ach Kaktus so, also. Stefan, nachdem wir mit dir über deine Vergangenheit gesprochen haben, möchte ich jetzt eben genau das ansprechen, was aktuell noch immer stattfindet. Tatsächlich hat es ja aber nichts mit deinem Ulmer Engagement zu tun. Du bist auch Mitglied in einer Gesangsgruppe und zwar den Comedian Harmonies in Concert. Was genau hat es denn mit dieser Truppe auf sich und wie lange machst du das schon?
Das ist eine ganz finde ich, ganz tolle Geschichte. Ich bin damals, heute sagt man ja gecastet worden, 2005 im Staatstheater Braunschweig. Da wurde das Stück gemacht, Die Comedie in Harmonist. Da gibt es mehrere Stücke, aber es gibt ein so ganz bedeutendes von Greifenhagen Wittenbrink. Und da bin ich halt, das sollte eben zum Teil mit Gästen gemacht werden, wurden wir halt gecastet. Und das haben wir 2 Spielzeiten da sehr erfolgreich gemacht. Und dann sind wir auf jedem Theaterball aufgetreten, bis auf einen, bis 2010. Und dann hieß es so, okay, das war es dann wohl mit uns, und sind aber dann reaktiviert worden, weil die damalige Schauspieldirektorin von Braunschweig ist ins Theater Regensburg gegangen und wir sind dann die Regensburger Comedian Harmonists geworden. Okay. Und dann eine andere Schauspieldirektorin aus Braunschweig, also die davor war, die ist nach Erlangen gegangen, dann waren wir die Erlanger Comedian Harmonists auch und sind dann... Dann fing so ein bisschen die Erfolgsgeschichte an, sind wir ein bisschen rumgereicht worden. Wir haben auch gerade für Regensburg haben wir dann auch natürlich was anderes gemacht als beim Theaterball. Also das Stück haben wir gar nicht mehr gespielt, da sind ja auch Spielszenen drin. Mhm. Das war dann sozusagen tabu. Wir haben ja auch beim Theaterball immer nur die Lieder gespielt. Mhm. Und dann ging es dann in Regensburg darum, dass wir eine Rahmenhandlung machen, also dass wir die Geschichte der Comedian Harmonists erzählen und die ist dann sozusagen eingebettet in die Musik. Mhm. Und das ist bis heute, ein Erfolgsmodell. Und das ist auch wirklich, ich mache jetzt hier ein bisschen Eigenwerbung. Ich finde, das ist die beste Art, aber eine sehr gute Art, die Geschichte der Comedian Harmonist zu erzählen, weil das eben wirklich, also die Dramaturgie des Lebens ist ja manchmal krasser als sozusagen als das, was man irgendwie fiktiv auf die Bühne stellen kann. Das ist ja wirklich eine kometenhafte Erfolgsgeschichte und auch eine kometenhafte Absturzgeschichte, was die sozusagen alle durchgemacht haben und dass sie eben auch sich nie mehr zusammen, also nach dem Krieg, sie haben ja alle überlebt, dass sie sich nie mehr zusammengefunden haben, um gemeinsam zu musizieren. Das ist ja alles sehr, sehr tragisch und wir erzählen diese Geschichte. Das ist eigentlich ein sehr unterhaltsamer Abend, aber der lässt eben auch das Traurige dann nicht aus und das kommt halt immer super gut an, weil wir eben anscheinend das auch charmant rüberbringen. Und wir sind auch eine ganz gute gemischte Gruppe bei uns, nämlich so, wir sind 2 Schauspieler. Dann haben also in der Originaltruppe 2 Schauspieler, ein Musicalsänger und ein klassischer Sänger. Nee, und 2 klassische Sänger, genau. Und dann das macht, glaube ich, auch ein bisschen Reiz aus. Wir sind halt weder so eine akademische Gruppe, die irgendwie dann den Schönklang perfektioniert, künstliche Feinheiten, wo man so denkt, wo dann so ein bisschen auch das charmante Flöten geht. Also wir sind halt wirklich auch eine Truppe, glaube ich, die eben auf der Bühne gut rüberkommt. Und wir haben dann auch, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir auch Choreografien auf der Bühne haben. Also wir sind die Einzigen, die... Also möge jemand mir widersprechen, der das jetzt hört, sind die Einzigen, die eben auch bei einigen Stücken auch Tanz dazu haben oder eben Bewegung. So, das ist, ja.
So, und deswegen bist du es ja also auch gewöhnt, als Sänger auf der Bühne zu stehen in dem Fall. Tust du das mit den Comedian Harmonists in Concert wie oft im Jahr?
Das kommt nur darauf an, wir haben ein Management, das jetzt gerade sehr umtriebig ist. Also wir haben letztes Jahr sehr viel, also ja, gut, ich muss ja erstmal hier, ne? Das ist ja mein Hauptengagement und ich bin auch sehr gerne in Ulm. Aber letztes Jahr hatte ich, glaube ich, schon so 9 Auftritte. Wir hatten, glaube ich, sogar ein paar mehr, aber ich kann ja nicht immer. Wir haben auch sogenannte Springer.
Ah ja.
Okay. Dieses Jahr waren es auch einige Auftritte und besonders schön war, wir waren 2-mal auf Sylt im Meerkabarett, das war ganz toll. Und da sind wir wohl nächstes Jahr auch, habe ich so gehört. Also das läuft wohl so an, dass wir nächstes Jahr wieder da sind. Es ist so ein paar Mal im Jahr. Es ist halt immer ein schöner Ausgleich zum anstrengenden Job, den man dann hier machen muss oder
apropos
darf.
Apropos anstrengenden Job hier, du bist mitten in den Proben. Du stehst demnächst im großen Haus und zwar in der Hauptrolle als Nachtclub-Manager Georges im Stück La Cage à Folle.
Also einer der beiden Hauptrollen, ja.
Eine der beiden Hauptrollen. Kanntest du das Stück eigentlich, bevor du diese Rolle bekommen hast?
Das Stück habe ich leider noch nie gesehen. Vielleicht jetzt ist es ganz gut, dass ich noch nicht gesehen habe. Dann habe ich keine Vorlage und kann mir selber so meinen Reim auf die Figur machen. Ich kenne allerdings den ersten Film von 1978, also den Michel Serrault und Ugo Tognazzi. Den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, auch jetzt im Fahrwasser der Proben habe ich das auch mir nochmal angeguckt, jetzt nicht, um irgendwie da zu gucken, krampfhaft zu schauen, wie mache ich denn jetzt hier, wie lege ich die Rolle denn einfach nur, weil ich es interessant fand. Und wir machen das schon anders und trotzdem war das nochmal schön, den Film zu sehen, um zu gucken, wie ist die Stimmung in dem Film.
Ich kannte
überhaupt
tatsächlich auch nur diesen Film, oder ich kenne nur diesen Film bisher, ich habe das Musical noch nie gesehen, das wäre eine Frage, was für eine Art von Musical ist es? Ist es ein Musical, in dem viel gesprochen wird? Es gibt ja auch Musicals, da wird so gut wie gar nicht gesprochen. Wie setzt sich der Käfig voller Narren zusammen?
Also ich finde La Cage Folle, also der Käfig voller Narren, ist ein sehr anspruchsvolles Musical, weil es eigentlich auch eine sehr anspruchsvolle Boulevardkomödie ist. Und wie man am Schauspiel oder wie man am Theater halt immer weiß, Boulevardkomödie zu spielen ist halt, finde ich, also ich spiele es gerne, aber es ist halt wirklich immer sehr schwer. Da geht es um Timing und da geht es um Pointensätzen. Und das ist mindestens genauso wichtig wie die Musik in diesem Musical. Die Musik ist auch sehr anspruchsvoll. Und die Musik ist zum Teil sehr opulent. Entschuldigung. Also das ist mit Orchesterbegleitung, das geht da wirklich auch in die Vollen. Das ist also kein Kammermusical. Das ist ja Show pur. Und eben auch mit unserem kompletten Tanztheaterensemble, die machen damit. Also es ist eine Boulevardkomödie, Tanztheater und es ist, wie gesagt, auch Musical pur. Also das, aber wie gesagt, Boulevardtheater hat einen sehr hohen Anspruch da drin und nimmt da viel Raum ein. Also das ist schwer zu spielen und schwer zu singen.
Wir dürfen gespannt sein. Wann ist Premiere? Jetzt ist der richtige
jetzt
Zeitpunkt.
Ist richtig, am 21.11. ist Premiere.
Es gibt noch Karten für die Premiere?
Das weiß ich nicht. Ja,
wahrscheinlich schon. Gehe ich jetzt mal von
aber
aus.
Aber
nur noch Restkarten. Und dann wird's.
Ich habe keine Ahnung. Aber es ist bestimmt gut verkauft, weil also die Erfahrung von My Fair Lady im letzten Jahr, die hat gezeigt, dass das dort in Ulm ganz gut ankommt. Und wir hatten gestern noch eine sehr schöne Matinee im Theater. Und ich glaube, das hat auch nochmal jetzt die Mundpropaganda angekurbelt.
Ja, wir waren jetzt im Gespräch die letzten zwei Blöcke mit Stefan Clemens. Jetzt würden wir noch mal einen kleinen Musikbreak machen und dann möchte ich mich ein bisschen mit dem Nils unterhalten, mit unserem Nordlicht. Die Plattform auf FreeFM rund um Menschen, die am Theater auf der Bühne stehen, werken und wirken. Zuletzt haben wir einiges über Stefan Clemens erfahren. Jetzt wenden wir uns dem zweiten Studiogast zu, der heute bei uns ist. Nils Willers, geradezu ein Weltenbummler, wenn man sich seine bisherigen Stationen durchliest. Darüber möchte ich mit ihm auf jeden Fall ausführlich reden. Jetzt drehen wir die Uhr aber erstmal auf Anfang. Du bist ein Nordlicht, geboren im schönen Hamburg, habe ich gelesen. Ja. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal über die Reeperbahn geschlendert bist?
So, solche Sachen habe ich immer mit meiner Großmutter gemacht.
Mit der Großmutter, das ist doch
ja,
schön.
Ja, das war immer Abenteuer pur. Wir hatten immer einmal die Woche sind wir irgendwo hingegangen auf dem Hamburger Dom. Oder sie hat mir auch tatsächlich, da war ich vielleicht 6 oder 7, die Reeperbahn gezeigt. Und da erinnere ich mich immer noch sehr gut dran.
Allerdings die schönen Lichter.
Ja, da waren nicht nur die schönen Lichter, sondern da gab es auch schöne Damen, mit denen ich damals natürlich nichts anfangen konnte. Ja. Erst später habe ich dann bemerkt, was das für Damen waren.
Hast du manchmal Sehnsucht nach dem hohen Norden?
Nein, eigentlich, was mir natürlich fehlt, ist wirklich, das muss ich sagen, oft das Meer, das Wasser. Aber ich fühle mich eigentlich unheimlich wenig als Nordlicht, sondern ich fühle mich mehr als Berliner.
Das tatsächlich?
Ich bin ja 1982, habe ich dann rüber gemacht nach West-Berlin und ich habe eigentlich den Großteil meines Lebens ja in Berlin verbracht. Und wenn man mich fragt, wo meine Stadt eigentlich, meine Heimatstadt ist, dann denke ich immer eher an Berlin als an Hamburg.
Davor war es aber so, du hast dein Abitur, habe ich gelesen, in Kiel gemacht. Wieso Kiel und nicht in Hamburg?
Ja, da haben mich meine Eltern dann mitgenommen, als ich 7 oder 8 war. Durch meinen Vater, der hat bei den Howaldwerken als Ingenieur gearbeitet. Und da konnte ich mich dann nicht großartig wehren. Die haben mich einfach dann nach Kiel mitgenommen. Und ich bin also in Kiel, also die meiste Zeit, meine ganze Schullaufbahn habe ich in Kiel verbracht bis zum Abi.
Okay.
Und dann bin ich aber auch schnell geflüchtet.
Was hat denn bei dir das Interesse an der Schauspielerei ausgelöst?
Das war sehr früh. Und zwar schon mit wirklich auch mit 6 oder 7 Jahren. Ich habe ein Stück in der Schule gespielt. Onkel Vanya geht aufs Feld und muss eine große Rübe ernten. Mhm. Und das schafft er nicht alleine. Kennst du das, ja, Stefan? Und das schafft er nicht alleine und holt einen Freund. Und das schaffen sie auch nicht. Und das sind unheimlich viele, die an dieser großen Rübe ziehen. Es war eine riesenlange Reihe. Und ich vorne weg als Onkel Vanya. Und zum Schluss kommt ein kleines Kaninchen. Und mit Hilfe dieses kleinen Kaninchens schaffen alle, diese große, rote, dicke Rübe aus dem Boden zu ziehen. Und das hat mich extrem beeinflusst. Also das ist mir auch heute noch sehr visuell vor Augen, wie das damals war, wie ich da stand, und dann kam der Applaus, und da waren auch viele, viele Eltern und Großeltern und auch wieder meine Oma. Mhm. Meine Oma hat mich doch, muss ich sagen, wenn ich jetzt das so erzähle, ist stark geprägt. Und die hat mich dann gefragt, was willst du eigentlich mal werden? Und da habe ich gesagt, Schauspieler.
Okay.
Und spannend. Das schon wusste ich also schon sehr, sehr früh, und obwohl dann natürlich viel Zeit verging und es passierten andere Sachen, man wurde groß, man wurde pubertär und alles Mögliche ist passiert, und ich bin dann nach Berlin gegangen und war zunächst auch eigentlich eher Hausbesetzer, und West-Berlin damals, der 80er, man kann sich vielleicht vorstellen, manche wissen es. Das war doch eine sehr, sehr spezielle Zeit. Mhm. Und auch meine ganze Laufbahn als Schauspieler ist ja, also von der Biografie, alles andere als geradlinig. Das ist ja.
Also geradlinige Biografien sind ja auch irgendwie langweilig, ne?
Finde ich auch.
Aber nach vielen Stationen bist du inzwischen jetzt in Ulm gelandet. Ja. Über die Station möchte ich nachher mit dir reden. Ja. Über diese Station auf jeden Fall ausführlicher noch mit dir plaudern. Mal die Frage, kanntest du denn Ulm schon, bevor du ja als Schauspieler mit den Koffern angekommen bist? Du bist ja, wie ich vorher erst mitbekommen habe, du bist jetzt nicht fest engagiert in Ulm, sondern du bist Gast. Immer wieder als Gast da, aber schon mehrfach. Gast. Wie war das erste Mal, wie du nach Ulm gekommen bist? Kanntest du die
Lieblich.
Stadt?
Es war ja auch schon im Herbst, und ich weiß, also neblig, und ich musste dann leider feststellen, das ist oft im Winter hier neblig in Ulm. Ja. Ich war seltsamerweise vorher nie in Ulm gewesen, obwohl ich immer behaupte, ich war schon überall in Deutschland, habe schon überall gespielt, aber das stimmt natürlich nicht. Und das ist wirklich das erste Mal im letzten Jahr, dass ich nach Ulm gekommen bin, und ja, es ist eine schöne Stadt. Ich bin hier gerne.
Das, wie gesagt, der Sommer hat ein bisschen mehr Charme. Im Sommer gibt es auch sehr, sehr viel neben dem Theater.
Das stimmt gar nicht. Jetzt fällt mir ein, natürlich, ich habe mal im Ulmer Zelt gespielt. Ich habe allerdings nie die Stadt gesehen, sondern ich habe nur das Zelt gesehen. Wie das so ist als Schauspieler. Wenn man tourt, man kommt irgendwo hin, und dann wird man aber die Stadt nie so wahrnehmen können, weil man ist dann immer nur im Theater oder in diesem Fall im Zelt. Und dann wird da geprobt, dann wird gespielt, und dann siehst du noch das Hotel, am nächsten Tag bist du wieder weg. Mhm. Und dann hast du von der Stadt eigentlich gar nichts mitbekommen.
Was hast du da gemacht im Ulmer Zelt?
Damals habe ich da gespielt mit meiner damaligen Lebensgefährtin, mit der Mina Koseki. Das ist eine japanische Buto-Tänzerin. Also Buto, das sagt vielen Leuten nichts. Das ist, ich sag mal, das jetzt auszuführen, das wäre unheimlich weit, aber es ist modernes japanisches Tanztheater, kann man sagen. Und da habe ich mit ihr gespielt.
Okay. So, jetzt lass uns doch mal über deine aktuelle Bühnentätigkeit sprechen. Derzeit bist du nämlich in einem Kinderstück zu erleben.
Genau.
Und zwar Peterchens Mondfahrt. Ja. Hast du schon öfters Aufführungen für Kinder gespielt?
Haufenweise ohne Ende.
Das macht dir Spaß in dem Fall.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ich bin so reingerutscht, kann man sagen. Ich habe damals ein Theater in Berlin mitgegründet, das heißt das Theater Strahl. Das ist, wenn jemand sich im Kinder- und Jugendtheaterbereich auskennt, ein Begriff. Das gibt es heute noch, das habe ich Anfang der 90er mitbegründet. Und da bin ich in diese Sparte reingeraten. Und dann war ich dann in Potsdam. Habe ich auch noch ein Kinder- und Jugendtheater gegründet, und das ging auch über viele Jahre, eigentlich in den 90ern so weiter, dass ich extrem viel für Kinder und Jugendliche gespielt habe. Und es ist für Kinder, also man sagt ja mal so als Schauspieler, oh, was machst du denn, ich mache Kindertheater, und dann wird man immer so komisch angeguckt, aber ich persönlich finde, dass jeder Schauspieler sollte mindestens ein Stück für Kinder mal gespielt haben. weil das ist schon eine andere, das Publikum, das ist, es ist unheimlich lebendig und extrem direkt. Und ich finde
wahrscheinlich ziemlich ehrlich auch.
Super ehrlich. Also wenn man so nach den ersten 10 Minuten, man spielt so 10 Minuten und dann wird reingerufen, wann fängst du denn endlich an, dann weißt du, okay,
jetzt
läuft jetzt nicht gerade besonders gut.
Läuft nicht rund.
Aber es ist wirklich sehr ehrlich. Bei Jugendlichen ist es nochmal, das ist nochmal eine andere Kiste, da kann ich viel erzählen. Also das ist schon auch sehr anspruchsvoll, so mit ihm für Jugendliche zu spielen. Aber ich habe das auch sehr gerne gemacht. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das war auch relativ erfolgreich sehr oft.
Mehr als 30 Vorstellungen sind es insgesamt, habe ich gelesen. Immer ein paar hundert Kinder irgendwie im diesjährigen, es ist das Weihnachtsmärchen dieses Jahr. Gibt es einen Trick, wie man solchen Marathon am besten durchsteht? Dass man nicht krank wird, dass es einem nicht langweilig wird?
Also langweilig, das ist komisch. Ich finde ja, das sagen viele, ich habe auch Stücke ein paar hundert Mal gespielt.
Was du hier jetzt machst, ist ja für dich eher, ist nochmal Kleinkram in Anführungsstrichen. In Detmold hast du ja wie viele Vorstellungen gespielt?
Don Röschen Rockmusical habe ich über 100 Mal gespielt.
Also das ist ein
bisschen alles klar. Also hintereinander wohlgemerkt. Das ist ja nicht, also es geht dann hintereinander. Okay. Und es ist aber seltsam, weil für mich ist das immer wieder neu. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also man geht da rein, so eine Vorstellung, man hat manchmal Höhen und Tiefen, kommt auch drauf an, man hat manchmal schlecht geschlafen und ist auch vielleicht wirklich nicht ganz gesund, aber trotzdem, ich finde mit allen Stücken so, dass man für mich ist das immer wieder. Es ist auch immer wieder anders. Es ist nicht gleich. Es ist immer wieder anders. Man ist irgendwie hat eine andere Einstellung. Wie man sich selber fühlt, aber auch mit dem Live-Publikum. Es ist live und es spielt. Es ist immer wieder neu, finde ich. Also mich hat selten auf der Bühne irgendwas wirklich gelangweilt. Also wirklich sehr selten, wo ich sagen muss, also es gab ein paar schlechte Stücke, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, wo ich dann auch wirklich mit Magenschmerzen auf die Bühne gegangen bin, aber in der Regel nicht.
Oh. Ja, wir verquatschen uns ja hier richtig, während die Musik läuft. Heute bei uns zu Gast in der Theaterplattform ist Herr Nils Willest, mit dem wir jetzt schon ein wenig geplaudert haben. Ich hatte bereits angeschnitten, dass, wenn man sich deine Vita durchliest, sehr, sehr viele entsperrte Spielorte auftauchen und daraus möchte ich jetzt gerne mal eingehen. Dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Ich nenne dir jetzt jeweils die Stadt bzw. das Land und du erzählst mir einfach ein paar Sätze dazu, was du dort gemacht hast und was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist oder was ganz furchtbar ist. Ja. Fangen wir an mit der Schweiz, Zürich.
In Zürich war ich vor allen Dingen mit einem Theater mit geistig und körperlich Behinderten. Und da haben wir gespielt in der Gessnerallee. Das ist ein sehr großes Haus. Das war eine unheimlich, also ich kann da nur mal, wir sind da hingeflogen und man muss sich das so vorstellen, wir waren ein relativ großes Team. Und jeder Behinderte hatte auch ein oder jeder Zweite. Und wir hatten auf jeden Fall auch sehr viel Betreuer dabei. Und wir saßen dann im Flugzeug und damals die Elke, wir sind gelandet und dann hat der Kapitän mit uns gesprochen und hat dann die Elke gefragt, wie war denn der Flug? Und da hat sie nur gesagt, das war ganz toll, wir sind nicht einmal abgestürzt.
Schön.
Und das ist das, was ich sehr stark behalten habe.
Nicht einmal abgestürzt.
Zürich als Stadt ist natürlich wunderbar, kann ich nur sagen. Und es war auch ein großer Erfolg, aber die haben uns die Bude eingerannt damals.
Nächste Station, die Vereinigten Staaten San Francisco.
San Francisco, wer möchte nicht? Also ich weiß,
wer möchte nicht ein paar Haare in die Blume? Ein paar Blumen in die Haare stecken.
Ja, und über die Gate Bridge wandern. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Und ich war damals mit Minako auch da. Wir haben in einem ganz kleinen Theater gespielt, das No Theater. Und wirklich ein kleines Haus. Da waren vielleicht, wenn da 60 oder 70 Leute reingepasst haben, dann war es echt proppevoll. Und wir haben damals auch mit einer anderen, wenn ich mich recht erinnere, mit einer anderen Buto Tanztruppe da gespielt.
Das war die Geschichte. Mhm.
Und zwar auch mit Leuten, mit Musikern von Tom Waits. Das war wirklich
schön.
Das waren sehr, sehr schöne Tage in San Francisco. Also kann ich nur empfehlen, mit der Cable Car mal zu fahren. Die ganze Bay Area ist total super interessant. Damals habe ich in Berkeley gewohnt bei Freunden. Ja, das war ist natürlich so ein bisschen, ich war ja immer so ein bisschen auch Hippie.
Da passt Hippie das natürlich. Ne?
Das war natürlich für mich großartig, mal nach San Francisco.
Ja. Wir bleiben in den USA. In New York hast du auch schon auf der Bühne gestanden.
New York war ich mehrmals. Und da gibt es wiederum auch, das ist alles mit meiner Biografie, mit Minakur hängt das zusammen, dass ich da sehr viel eben weltweit touren konnte, weil wir auch weitgehend ohne Sprache gearbeitet haben. Mhm. Wenn dann auch wirklich, war das in Englisch möglich. Und da gibt es, haben auch Freunde, so ein altes Lagerhaus direkt am ist das Hudson River? Ich glaube schon. Und man guckt dann sozusagen, man kann da aufs Dach steigen und guckt direkt auf die Skyline von Manhattan. Und das war im Sommer war Wahnsinn. Ich habe da immer nachts gesessen und konnte das gar nicht fassen, dass ich mir diese Skyline angucken durfte.
Nächster Reiseort, Buenos Aires.
Buenos Aires war ich auch mehrmals. Das ist ein Moloch. Es ist ja auch, es gibt ja so Städte, wo man sagen kann, wow, wie viele Menschen. Ich glaube, 17 Millionen leben in Buenos Aires, ein Riesenmoloch. Und völlig verrückte Autofahrer, kann man sagen. Das ist sehr gefährlich, da muss man wirklich gucken, dass man da nicht überfahren wird. Die fahren immer Vollgas.
Wir bleiben in Südamerika.
Ich erzähle gar nichts über das Theater, sondern
nur. Nö, das ist vollkommen okay. Das, was mir
gerade einfällt.
Santiago de Chile.
Santiago de Chile ist natürlich, ich war sehr oft in Santiago de Chile und ich bin gerade auch mit meinen Gedanken sehr stark da, weil die Unruhen sind zurzeit verheerend. Also auch meine ganzen Freunde, ich habe einen großen Freundeskreis in Santiago und die sind alle auf der Straße und ich hoffe immer, dass denen nichts passiert, weil also die zurzeit sind die Übergriffe.
Hast du noch Kontakt zu denen?
Ich habe einen starken
Kontakt. Also du kriegst gerade auch ein bisschen mit, was da läuft.
Also auch wer auch übers Handy kriege ich, also WhatsApp kriege ich immer Nachrichten die ganze Zeit und es ist und die Situation ist sehr prekär und steht auf Messerschneide. Man weiß nicht, was passiert.
Da kommt schon unsere nächste Sendung zur Tür rein, die tatsächlich ja sich auch mit Südamerika beschäftigt, nicht selten. Das war jetzt quasi auf Stichwort, bist du gerade reingekommen. Gerade Santiago de Chile. Nächster Stopp deiner Weltreise war Sapporo, Japan.
In Sapporo, Japan haben wir in einem Artpark gespielt, in einem großen Artpark, Artpark of Sapporo, das ist angeschlossen auch ans Museum von Sapporo. Und da haben wir so eine Site-Specific-Performance gemacht über mehrere Tage. Mhm. Und ich erinnere mich total gerne an Sapporo. Was für eine wunderbare Stadt und was für eine wahnsinnig schöne Landschaft, dass es da auch gibt. Und wer da mal Möglichkeit hat, wenn Japan ist, den kann ich in Art
Also Sapporo ist dein Japan-Tipp.
Ja, und das Essen natürlich.
Und das Essen. Weißt du was, ich kriege jetzt ein Problem. Ich habe noch zig Stationen hier stehen, unter anderem noch Barcelona und die Vereinigten Arabischen Emirate, da war es bestimmt heiß auf jeden Fall. Aber mir läuft die Zeit Eisbär davon. Der kleine Eisbär hat er gespielt. Genau.
Das ist jetzt ein Witz.
Nein.
So, ja, genau.
Nee. Was hast du denn in den Emiraten gemacht?
Auch Theater da hatten gespielt? Wir auf einem Festival, auch mit Minako.
Ah, okay. Mhm.
Auch das war alles, das ist sehr, sehr viel. Das ist alles, diese ganzen Länder, die im Ausland waren, weitgehend. Schon mit der Minakoseki Company und da waren wir auch auf dem Festival eingeladen und das war interessant bei den Arabischen Emiraten, das kann ich nochmal zum Schluss sagen, weil nicht nur die Künstler waren alle eingeladen, sondern auch das Publikum. Die haben also nicht nur, die haben alles bezahlt, also auch die haben auch die Zuschauer mit eingeladen und wir waren alle in einem riesigen Hotel zusammen Und fand ich schon interessant, weil wie viel Geld doch da auch zur Verfügung steht. Mhm. Nicht nur das Künstler, sondern auch gleich das Publikum.
Ich könnte mit dir jetzt wahrscheinlich nochmal eine Stunde weiterreden, aber leider haben wir diese Möglichkeiten jetzt nicht mehr, weil uns die Uhr davonläuft und weil natürlich auch hier die nächsten Radio machen wollen. Das war die Plattform auf der 102,6 Megahertz mit der 70. Ausgabe der besten Droge der Stadt. Unsere Plattform rund ums Theater Ulm. Zu Gast bei uns im Studio waren Nils Willers und Stefan Clemens. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Ja. Schön, dass ihr da wart. Euch weiterhin alles nur erdenklich Gute und vor allem auch toi für die kommenden Premieren. Bei dir steht eine an. Ja. Dir viel Energie für die nächsten 30 Kindervorstellungen, wie auch immer. Ich sag mal tschüss, schön, dass ihr da wart.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Die nächste und letzte Theaterplattform für dieses Jahr gibt's am 9. Dezember hier zu hören. In diesem Sinne noch einen wunderbaren Tag. Ich habe die Ehre, am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.